Gott und die Welt. Das Wochenmagazin.
Ein Podcast von RF Media Schweiz. Heute mit mir, Georg Hoffmann. Es ist jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, gerade die Zeit vom jüdischen Neujahr. Die Zeit, wo man bilanziert und sich auch neu ausrichtet und sich gegenseitig das Beste wünscht. Die Zeit auch vor Freude und wo man feiert, normalerweise. Dieses Jahr ist die Zeit aber trübt, weil sie fällt auch gerade zusammen mit dem Jahrestag von einer Tragödie für das jüdische Volk. Am Montag ist der 7. Oktober 2024, dann ist es ein Jahr her, seit dem historischen Terroranschlag vom 7. Oktober 2023. Da geht als das in Geschichte ein. Da hat die radikale islamische Gruppierung Hamas ihren brutalen Angriff lanciert, aus dem Gazastreifen raus, also aus palästinensischem Territorium über auf israelisches Gebiet. Und seither übertreffen sich Medien und auch die Vereinten Nationen mit Begriffen wie Angriff, Gegenangriff, Vergeltung, Krieg, Konflikt oder noch mehr Eskalation. Alles, was sich für Schlagzeilen halt als Schlagwort eignet. Trauma, das glaube ich, ist am treffendsten für alle Betroffenen und auf allen Seiten. Und auch für nicht direkt Betroffene von diesem Konflikt. Es ist heftig, was da läuft. Als jemand, der aber doch seit 25 Jahren immer mal wieder im Nahen Osten ist, wäre mir ein bisschen gegen die Meinung, dass es jetzt eskaliert. Weil eskaliert ist es meiner Ansicht nach immer mal wieder. Unruhe hat es immer wieder gegeben. Terror, Ungerechtigkeit auf allen Seiten. Gott sei Dank aber zwischendrin auch immer mal wieder Phasen von der Ruhe und von einem relativen Frieden. Im Zeitpunkt, wo ich die Interviews geführt habe für den Podcast, in den Tagen vor Redaktionsschluss, ist der Angriff von Iran auf Israel noch nicht passiert gewesen. Die Ereignisse im Nahen Osten überstürzen sich mal wieder derzeit und wir können mit unserer Vorproduktion also nicht top aktuell sein. Es kann sich täglich, ja sogar stündlich etwas ändern, auch im Konflikt mit Hisbollah im Libanon. Und ich weiss, ich werde einem ganzen Spektrum von Meinungen mit diesem Podcast sicher nicht gerecht. Aber ich habe mich auf zwei Organisationen beschränkt, die ich für ein Jahr nach dem 7. Oktober 2023 befrage. Die eine Organisation hat ihren Sitz in Tel Aviv und heisst Peace Now, eine pazifistische Nichtregierungsorganisation. Frieden jetzt, das tönt so nach einem Statement, nach einer Forderung und aber auch danach, dass man genug hat vom Krieg. So bestätigt mir das auch der Mauricio Lapchik. Er ist bei Peace Now Direktor für Aussenbeziehungen.
You are completely right, Georg, because the origin of this name of Peace Now was actually not the name of a movement, but was a statement.
Es stimme genau, sagt der Mauricio Lapchik. Es ist zuerst nicht eine Bewegung gewesen, sondern zuerst mal ein Statement in den 1970er Jahren. Schon bei der Gründung 1978 haben die Leute zu Israel ja Frieden wollen. Man muss sich vorstellen, es war Zeit gewesen nach dem Yom Kippur-Krieg. Es hat auch Frieden gegeben mit einzelnen Nachbarländern wie Ägypten oder Jordanien. Und es hat immer auch wieder auch Verhandlungen und Friedensbemühungen gegeben. Nur Frieden bringt Sicherheit. Das ist die Überzeugung bei Peace Now. Heute eben doch eine Bewegung. Krieg bringe nichts. Das hat man ja schon genug gehabt und gesehen. Es brauche politische Lösungen, es brauche Verhandlungen mit moderaten Vertretungen auf beiden Seiten und nicht Extremisten, die auf beiden Seiten über die Bevölkerung bestimmen. Wir hoffen auf eine neue Führung, auf die Leute, die hier investieren wollen und zusammen an einem Verhandlungstisch sitzen. Man will Veränderungen für eine bessere Zukunft.
Bring us towards the table, the negotiations table, and then after to see what we can do in order to change our future.
Eine Zukunft im Nahen Osten, wo durch die gegenwärtige Verwicklung ja alles andere als gewiss ist. Speziell auch durch den Konflikt mit Hisbollah im Nachbarland Libanon und mit weiter entfernten Finden im Iran und Jemen. Die zusätzlichen Konflikte werden auch in Verbindung gebracht mit dem Krieg im Gazastreifen. Es sind aber auch Konflikte, die separat schon lange am Tun waren. Es ist schwierig durchzusehen im Nahen Osten. Es gibt Allianzen und die können sich auch gerne wieder ändern. Zum Beispiel dann, wenn man einen gemeinsamen Feind hat, dann kann es auch unter anderen Verfeindeten, dann, ich sage dann mal, Zwecksfreundschaften geben. Was mir auch auffällt, zuletzt, das sind aber auch Schilderungen von Soldaten aus der israelischen Armee, in Medienberichten, zum Beispiel hier in der Schweiz, wo man liest, der gegenwärtige Krieg im Gazastreifen, der geht zu weit.
I think those voices are very important, for, especially for the Israeli society. After the 7th October,
die Stimmen aus der israelischen Gesellschaft seien nötig für die israelische Gesellschaft. Die Israelis seien durch ein riesiges Trauma gegangen. Aber auch die palästinensische Bevölkerung ging durch ein riesiges Trauma durch. So bestätigt der Mauricio Lapchik. Es sollte ein klares Ziel sein, mit einem Krieg die Entführten aus dem Gazastreifen zurückzubringen. Viel, was Israel mache, in Gaza sieht man aber nicht als gerechtfertigt. Die Regierung zieht den Konflikt auch in einen ewigen Krieg raus. Viele Menschen und auch Soldaten sehen dabei, es braucht also jetzt eine politische Lösung für Frieden und für Sicherheit für alle. Hoffentlich sehe ich das auch die Bevölkerung in den Palästinensergebieten ebenfalls so, sagt Mauricio Lapchik.
And we hope that this will be the same representation that Palestinian people have in the West Bank. So in order that Israel can finally think about the future and stop waging this war of destruction.
Und Palästinensergebiete sind nicht nur im Gazastreifen, sondern auch in der sogenannten Westbank. Am Gebiet westlich vom Jordan und östlich vom israelischen Gebiet. Da fällt leider auch immer wieder die jüdische Siedlerbewegung negativ auf. Mit Gewalt verdrängt sie zum Teil palästinensische Zivilbevölkerung. Peace Now ist die Bewegung ein Dorn im Auge. Aber man probiert da auch zu differenzieren.
That at the end of the day, we cannot blame the settlers or as a movement for all the reality and what is happening in the West.
Am Ende vom Tag können wir nicht Siedler und ihre Bewegung beschuldigen für das, was in der Westbank passiert, sagt der Mauricio Lapchik. Die Schuld haben, die seien eben in der israelischen Regierung. Leute, die die Zustände befürworten, die quasi auch kontrollieren, was bei der Pro-Siedler-Politik passiert. Rechte und Nationalisten bezeichnet er sie, die expandieren und die das Gebiet der Palästinenser reduzieren wollen. Und wo nicht nur gegen internationales Recht verstoßen wird, sondern auch gegen israelisches Recht. Viel, was man sieht an Siedlungsbauten, sei illegal. Und ja, es gäbe da auch Gewalt und es gäbe da auch jüdischen Terror, so sagt der Mauricio Lapchik. Speziell seit dem aktuellen Gaza-Krieg hat sich die Bewegung ja alles rausgenommen. Bei Peace Now ist man nicht einverstanden mit dem, was da passiert. Wichtig ist für Peace Now auch, dass Israel nicht nur ein jüdischer Staat soll bleiben, sondern eben auch eine Demokratie.
A future where Israel will remain not only a Jewish, the home of the Jewish people, but also a democratic country.
Was ist für Peace Now also der Weg zum Frieden? Das habe ich der Mauricio Lapchik weitergefragt. Im Wissen, dass die NGO immer schon den Weg gesucht hat, mit Kampagnen in der Bevölkerung einerseits und mit Lobbying in der Politik andererseits.
What we are trying to do is trying to influence the political narrative here in Israel.
Peace Now, jetzt als Bewegung, probiere ich schon der politische Narrativ zu beeinflussen, sagt der Mauricio Lapchik. Man glaube an politische Lösungen, man glaube auch an eine Zwei-Staaten-Lösung, einen Staat für Israel und einen für Palästinenser. Und man überwache auch, was passiert in der Siedlerbewegung. Die Bevölkerung von Israel müsse verstehen, was in der Region um Jerusalem herum und in der Westbank passiert. vermeintlich im Namen von allen. Aber es sei eben nicht alles Volkswille und so nicht mehr demokratisch. Es brauche aber Demokratie, es brauche Politik zum Überleben und es braucht für Juden auch einen jüdischen Staat zum Überleben. Schließlich braucht es für alle, die hier leben, aber auch Grundrechte.
A two-state solution that will bring the rights, the basic rights, to all the people living here between the river and the sea.
Es braucht Grundrechte für alle, egal von welcher Kultur und von welcher Religion. Die dort leben, sie gemeint, und mit zwischen River and Sea, Fluss und Meer, ist das Gebiet gemeint zwischen Jordan und Mittelmeer. Peace Now ist froh über alle Bemühungen und Partnerschaften, die laufen zwischen der arabischen und der jüdischen Bevölkerung. Und die Bemühungen gibt es innerhalb von Israel und den Palästinensergebieten und die Bemühungen gibt es aber auch weit darüber aus. Auch mit anderen Ländern wie Saudi-Arabien zum Beispiel.
At the end of the day, it is better to have pains of peace than agonies of wars.
Frieden ist nicht ohne Schmerz, aber Krieg ist eine Qual, also ist Frieden besser. Das ist eine Erkenntnis, die man in der israelischen Gesellschaft und Politik ja eigentlich schon lange hege. Peace Now ist überzogen davon, es brauche Frieden für Sicherheit und für die Wirtschaft. Menschen seien müde vom Krieg. Menschen seien in Kriegszeiten aber auch leichter manipulierbar, also sei es für eine Regierung der einfacher Weg zu kriegen. Für Peace Now ist es das aber nicht wert, dass die Bevölkerung darunter weiter muss leiden. Man muss dem Ganzen ein Ende setzen.
Our kids, our soldiers, our people being killed day after day, and this must stop now. And only after we stop this, we can start thinking about the future. But this is where it starts and where it ends.
Der Mauricio Lapchik, einer der Direktoren der israelischen Friedensbewegung Peace Now. Da ist man mit dem aktuellen Kurs der israelischen Regierung also nicht zufrieden. Man probiert aber, eine Solidarität zu wahren im Volk und propagiert wieder mehr Demokratie im Staat Israel. Ein Jahr nach dem 7. Oktober 2023. Über das Thema geredet habe ich auch mit dem Moimir Kallus. Er ist Vizepräsident für internationale Angelegenheiten bei der Internationalen Christlichen Botschaft. Das ist eine NGO und die hat ihren Sitz in Jerusalem und Zweigniederlassungen in verschiedenen Regionen der Welt. Auch hier bei uns in der Schweiz. Die christliche Botschaft wird praktisch helfen, wo es Not gibt und ideell wie auch spirituell der jüdische Staat unterstützen. Im Rückblick erzählt der Moimir Kallus vom traditionellen Laubhüttenfest letztes Jahr, wo die christliche NGO ein paar Tage vor dem Attentat von der Hamas mit dem eigenen Anlass unmittelbar dort sei, wo sich dann am 7. Oktober 2023 alles abgespielt habe.
Also am 5. Oktober waren wir in der Nähe zu Gaza mit 700 Leuten bei einer Veranstaltung mit den Leuten da vor Ort. Und es war so eine sehr spezielle Stimmung. Wir haben die Gottesgegenwart gespürt und natürlich haben wir ganz im Schock zwei Tage später, als wir erfahren haben, was dann passiert ist am 7. Oktober.
Also Sie waren kurz vorher noch dort, wo das geschehen ist, diese Grausamkeit am 7.
Genau.
Oktober. Und was hat das bei Ihnen ausgelöst? Das müsste ja dann auch eine Reaktion sein wie auf. Das hätte auch uns treffen können, oder?
Genau, also das war ganz nahe. Und also aus dieser Sicht kann ich sagen, dass wir die gleichen Erfahrungen haben wie das ganze Volk Israel. Die sind nämlich alle im Schock seit dem 7. Oktober.
Wie hat sich das seither ausgewirkt?
Israel befindet sich ja zum ersten Mal seit seiner Gründung in 1948 in existenzieller Not. Sie kämpfen ums Überleben, einfach gesagt. Und natürlich, es gibt auch viel Trauma. Die Leute haben sich noch nicht von dem schrecklichsten Massaker seit der Shoah erholt. Natürlich, das versteht jeder. Und das wirkt sich auf vielen Ebenen aus. man spürt Spannung, Trauma, aber ich würde sagen, auch man spürt eine sehr starke Entschlossenheit und Widerstandsfähigkeit, sogar Humor begegnet man. Und das zeugt etwas von der Resilienz, die Widerstandsfähigkeit der Israelis.
Vor der Shoah, im Holocaust, bis heute zum Gaza-Krieg jetzt. Resilienz, Widerstandsfähigkeit, das ist ein Stichwort, das am Moimir Kallus in Sinn kommt. Mittlerweile ist Israel auch im Mehrfrontenkrieg, ist an verschiedenen Grenzen bedroht. Und das gibt doch auch immer wieder ein Gefühl von Unsicherheit. Mit aktuellen Erfolgen aber vom israelischen Geheimdienst und der Armee hat man aber jetzt auch ein bisschen Sicherheit zurückgewonnen. So sieht man es als Beobachterorganisation Jerusalem. Und dass es jetzt nach dem Kampf gegen Hamas im Gazastreifen auch im Libanon gegen Hisbollah weitergeht, das sei ein Folge davon, dass man nicht nur an der Westküste, sondern auch im Norden von Israel eben immer wieder Terroranschläge erlebt hat.
Genau, ja, über 70.000 Leute sind schon ein Jahr lang evakuiert aus ihren Häusern. Und man kann sagen, dass das Gebiet Israels am Norden um ein paar, vielleicht hunderte von Quadratkilometern weniger ist als normal, weil das Leben ist dort unmöglich.
Wie würden Sie sagen, Sie haben erwähnt, das Leben geht weiter, wirtschaftlich, auch kulturell zum Teil, was ich auch schon gesehen habe, ja. Oder auch touristisch sogar. Wie wirkt sich das aber trotzdem auf die israelische Gesellschaft aus? Kommt da langsam so etwas wie, wir mögen nicht mehr im Krieg sein, oder ist das das Gegenteil, wir wollen jetzt erst recht Krieg und das Ganze zu Ende bringen?
Also zuerst mal würde ich sagen, es gibt eine große Einheit bezüglich des Krieges. Wie schon gesagt, Israel kämpft ums Überleben. Und alle wissen, dass Israel muss diesen Krieg gewinnen. Also das, darüber besteht kein Zweifel zwischen Opposition und Koalition und alle. Alle unterstützen den Krieg. Die Frage natürlich ist, wie man zu diesem Ziel kommt. Und die meisten inneren Spaltungen, von denen Sie ja gewiss schon gehört haben in Europa, die gehen eher auf die Unzufriedenheit eines Teils der Bevölkerung mit der Regierung zurück. Und ich werde noch daran erinnern, dass vor dem Krieg war es ja die Justizreform, die große Proteste ausgelöst hat. Jetzt protestieren die gleichen Leute gegen Netanyahu, wegen der Regierung, wegen der Geiseln. Und sie meinen, dass Netanyahu nicht genug macht für ihre Freilassung. Aber es gibt auch Demonstrationen auf der anderen Seite. Und diese Leute deuten darauf hin, dass die Bedingungen, die Hamas für die Freilassung stellt, praktisch auf die Erhaltung der Terrororganisation abzielen. Und das würde bedeuten, dass einfach Hamas dann die Massaker jederzeit wiederholen kann. Und das will niemand. Also es ist wirklich keine einfache Wahl, wie man den Krieg zu Ende führen soll.
Wenn man das Ganze rational anschaut, scheint klar, das kleine Israel kann nicht bestehen gegen eine Überzahl von Feinden ringsum. Aber es gibt ja auch Allianzen mit anderen Staaten in der Region der Welt, auch mit arabischen Staaten. Und überall dem sieht man in diesem ganzen Schlamassel auch Gott sein Wirken. So interpretiert man es bei der internationalen christlichen Botschaft. Schon nur Berichte von Menschen, die am Musikfestival letztes Jahr nicht den Terroristen zum Opfer gefallen sind, wo sie das Festival überfallen haben, das zeuge ja davon, sagt der Moimir Kallus. Und er zitiert auch aus Bibeltexten, die er als Bestätigung sieht.
Ja, also wir haben schon viele Geschichten gehört von persönlich von Leuten, die zum Beispiel aus dem Nova Musikfestival gerettet wurden. Und sie spüren das als ein direktes Eingreifen von Gott und die haben auch gesagt, dass ihr Leben sich geändert hat. Sie haben sich einfach Gott zugewandt. Also ich glaube, dass nach dem Krieg wir noch viel mehr über diese Geschichten hören werden.
Immer wieder passieren Wunder. Das zieht sich eigentlich auch so ein bisschen durch die Geschichte durch von Israel, kann man sagen. Sie sind mittendrin mit der Internationalen Christlichen Botschaft, mit Sitz in Jerusalem und mit Zweigen weltweit. Was würden Sie sagen, wie wirken Sie jetzt da in dieser Krise auch von Seite ICEJ mit?
Ja, also auch seit dem Anfang des Krieges tun wir das Dreifache. Wir beten, wir geben und wir stehen mit Israel, weltweit und öffentlich. Also zum Beispiel jeden Tag beten wir online seit dem Anfang des Krieges mit Hunderten von Teilnehmern aus aller Welt, für Israel und auch für die Länder. Wir haben viel Hilfe schon gegeben und unsere Hauptaufgabe ist es, genau das, was Jesaja schreibt in Kapitel 40 und was das Thema, das Motto unserer Organisation ist, nämlich tröstet, tröstet mein Volk. Also wir fühlen uns gerade an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit. Wir spüren, dass wir für die Zeit wie diese berufen sind. Trotz der Spannung und der schwierigen Lage sind wir eigentlich sehr dankbar, dass wir diese Aufgabe gerade zu dieser Zeit ausführen dürfen.
Was würden Sie sagen, welchen Part nehmen Sie ein für die israelische Gesellschaft? Ist es nur, in Anführungszeichen, nur für die jüdischen Teile der Gemeinschaft, vielleicht christlichen Anteile in Israel oder auch darüber hinaus, sagen wir auch für die arabische Bevölkerung, für vielleicht auch die muslimische Bevölkerung, haben Sie da auch einen Auftrag?
Ja, natürlich, das stimmt. Zuerst möchte ich sagen, dass gerade in dieser Zeit sehen wir, dass die Unterstützung und die Hilfe von Christen viel tiefere Auswirkungen hat auf die Gesellschaft als je zuvor. Einfach in der Dunkelheit scheint das Licht zwar heller, das ist ganz klar. Und wir haben gesehen, wie viele neue Türen sich geöffnet haben, neue Partnerschaften entstehen. Und wir hoffen, dass wir diese Arbeit für die ganze Bevölkerung Israels, also nicht nur für Juden, für Araber, für Beduine, für Drusen, für alle, noch effektiver ausüben können. Und speziell für die Araber, das ist natürlich, es gibt einen Unterschied zwischen den Arabern in Israel, den israelischen Bürgern, die haben sich, viele haben sich eigentlich mehr zu der Mehrheitsbevölkerung angeschlossen, weil sie spüren, die sind auch Ziel des Angriffs. Also das hat paradoxerweise auch zu einer neuen Einheit innerhalb von Israel geführt.
Sogar auch Muslime dann?
Ja. Ja, ja. Also wissen Sie, zum Beispiel in israelischen Krankenhäusern, da arbeiten seit Jahrzehnten die Juden und Araber zusammen und nicht nur Christen, sondern auch Muslime. Und die weiterhin machen so, kümmern sich um die Opfer der Terroranschläge und der Bombardierung und so weiter. Und viele Muslime wurden auch von Hamas ermordet. Ja, in Gaza. Also das trägt zu dieser neuen Einheit bei. Also bei allen. Ich muss sagen, es gibt auch Spannungen, aber auch nach einigen Umfragen stellt sich heraus, dass die israelischen Araber sich eigentlich mehr als Teil der israelischen Gesellschaft fühlen als vorher.
Das ist der Moimir Kallus von der Internationalen Christlichen Botschaft zu Jerusalem, in Englisch International Christian Embassy Jerusalem, ICEJ. Neben Mauricio Lapchik von der Friedensbewegung Peace Now in Tel Aviv habe ich auch Moimir Kallus Fragen gestellt zur Stimmung im Land Israel ein Jahr nach den Angriffen von Hamas am 7. Oktober 2023. Im Zeitpunkt, wo ich die Interviews geführt habe, in den Tagen vor Redaktionsschluss von diesem Podcast, da war der Angriff von Iran auf Israel noch nicht passiert gewesen. Die Ereignisse im Nahen Osten überstürzen sich derzeit und wir können mit unserer Vorproduktion also nicht ganz top aktuell sein. Es kann sich täglich, ja sogar stündlich etwas ändern, auch im Konflikt mit Hisbollah im Libanon. Aber ich denke, der Podcast gibt einen Eindruck, was so die Stimmungslage im Land Israel ist aktuell. Mit dem Wochenmagazin Gott und Welt melden wir uns nächsten Freitag wieder. Bis dann wünsche ich uns allen ein gutes Wochenende und möglichst eine friedliche Woche. Adieu, sagt für heute der Georg Hoffmann.
Gott und Welt.
Das Wochenmagazin von ERF Medien Schweiz.